Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie immer in der Zwischenzeit, mein geschätzter Kollege Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den ETL-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich. Dann
Mensch,
fange ich
Steffen.
mal gleich an mit aktuellem. Die Einspeisevergütung für Strom aus Photovoltaikanlagen ist zum 1. Juli, glaube ich, gesunken oder sinkt demnächst. Nee, im August. August. Also jetzt ganz aktuell. Das ist, tut er nicht zum ersten Mal. Das ist also die Konsequenz daraus, dass die Anlagen preiswerter werden und effizienter. Und irgendwann, so ja, der kühne Plan, soll das Ganze eben auch ohne Förderung, ohne garantierte Einspeisevergütung sich rechnen. Mal gucken, wann das der Fall sein wird. Jetzt zu dir.
Ja, vielen Dank. Ich wollte noch mal was zu Corona-Hilfen als auch dann der Ferienzeit erzählen. Und zwar ist es so, wenn Anfragen durch die entsprechende Bewilligungsbehörde im Portal eingestellt werden, hat man ja normalerweise 21 Tage Zeit für die Beantwortung. Nun stellt sich immer wieder die Frage, ja, was ist denn, wenn ich im Urlaub bin? Kann ich einen Fristverlängerungsantrag stellen? Muss ich gar nichts beantworten? Also grundsätzlich sollte man sich an diese 21 Tage halten und in der Zeit dann entsprechend auch die Fragen beantworten. Wenn man selber als prüfender Dritter im Urlaub ist, sollte man die Kanzlei so organisieren, dass irgendwie in dieser Zeit dann trotzdem die Frage beantwortet wird, ob aufgrund Urlaubs dann tatsächlich auch Fristverlängerungen gewährt werden, ist immer so ein bisschen wackelig. Und wir wissen ja, die Bewilligungsbehörden sind sehr schnell dabei, dann auch komplett die Corona-Hilfen zurückzufordern, wenn nicht rechtzeitig geantwortet wird oder nicht ausreichend geantwortet wird. Also von daher bitte auf eine entsprechende Organisation der Kanzlei dann achten. Als nächstes haben wir noch einen Punkt mitgebracht. Das Bundesarbeitsministerium hat verkündet, dass die Abgaben zur Künstlersozialversicherung ab 2026 gesenkt werden. Das wird dann eben von im Augenblick 5% auf 4,9% sein. Also gibt es eine kleine Erleichterung, aber wir befürchten ja alle, dass am Horizont schon steht, dass andere Sozialversicherungszweige dann demnächst steigen werden. In der Zwischenzeit gab es auch nochmal als Warnhinweis neue Betrugsmaschen. Es ist jetzt so, dass in der Zwischenzeit Inkassounternehmen sich bei allen möglichen Menschen melden und behaupten, dass sie Steuerforderungen eintreiben würden, die noch offen seien. Also auch hier bitte wieder immer darauf achten, wer hat denn das Schreiben ausgestellt? Niemals wird eine Finanzbehörde Inkassounternehmen beauftragen. Wir wissen alle, das Finanzamt kann das selber und die können das viel schneller und wir kennen das, ne? Da werden Konten dicht gemacht und dergleichen. Also das kriegen die alles selber hin. Es gibt hier keine Inkassounternehmen, die von Finanzbehörden beauftragt werden. Bitte immer darauf achten. Dann auch an wen gezahlt wird. Oft sind es dann ausländische Konten, das sieht man an der IBAN-Nummer. Und wenn das Ganze per E-Mail kommt, oft sind dann auch die E-Mail-Adressen keine offiziellen Adressen, sondern irgendwas Inoffizielles. Ja, dann hast du uns noch was zum Basiszinssatz der Bundesbank
Genau.
mitgebracht?
Die Deutsche Bundesbank hat zum 1.7. Im Bundesanzeiger veröffentlicht, dass der Basiszins von 3,73 auf 3,37, um Gottes Willen, ja, Zahlen sind nicht meins, auf 1,27 gesenkt wird. Das hat vor allem Einfluss auf die Verzugszinsen, die für Privatkunden ab sofort dann 6,27 und für Geschäftskunden 10,27% betragen, also 5 und 9% Punkte über diesen Basiszins. Den übrigens denkt sich die Bundesbank nicht aus, sondern reagiert da gemäß § 247 BGB auf gesetzliche Vorgaben. Danach verändert sich der Bezugszins zum 1. Januar und zum 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche seine Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. Wollte ich mal gesagt haben. So,
Nee,
jetzt
schöner kann man es auch irgendwie nicht sagen.
hier. Ja.
Das war ja sofort eingängig. Ja, das Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern hat in einer Pressemitteilung vom 1.8.2025 darauf hingewiesen, dass bei denen zumindest keine sofortigen Freistellungsbescheinigungen mehr nach § 48b Einkommensteuergesetz, da geht es um Bauleistungs- und entsprechende Bauleistungsfreistellungsbescheinigungen, dass es also keine sofortigen Freistellungsbescheinigungen mehr gibt. Steffen und ich, wir hatten besprochen, bisher ging das ja noch, dass man praktisch zum Finanzamt ging und sofort dann eine entsprechende Freistellungsbescheinigung in die Hand gedrückt bekommen hat. Das wird jetzt nicht mehr möglich sein. Jetzt muss man damit rechnen, dass solche Freistellungsbescheinigungen innerhalb von 3 Arbeitstagen wohl angefertigt werden. Grund ist die Elektronisierung. Es wird jetzt zum Konsensverfahren übergegangen, das dann extra für diese Freistellungsbescheinigung für Bauleistung aufgesetzt worden ist. Naja, und das ist ja klar, wenn etwas elektronisch automatisch funktioniert, dann dauert es natürlich länger, als wenn man das Ganze analog macht. Und von daher
Na klar.
jetzt werden bitte 3 Arbeitstage mit einberechnet. Das ist da dann ja offensichtlich der Plan des Ganzen. So, und dann nochmal eine Information vom Bundesfinanzhof. Der ist seit dem 1.8. verkleinert worden, nämlich von 11 Senaten auf 10 Senate. Dabei ist der 11. Senat dann gestrichen worden. Was ist der Grund dafür? Es gab einfach zu wenig Verfahrenseingänge beim Bundesfinanzhof. Diejenigen, die sich vielleicht schon mal versucht haben an Nichtzulassungsbeschwerden oder dergleichen, die Revisionszulassungsgründe sind sehr eng, werden sehr selten dann auch angewandt und von daher kommen auch eben immer weniger Fälle beim BFH an. Und somit bestand also kein Bedarf aus Sicht jedenfalls des Justizministeriums an weiteren Senaten. Es sollte eben gekürzt werden. Der 11. Senat hat inhaltlich sich vor allem mit Umsatzsteuer und Bilanzsteuerrecht beschäftigt. Die Umsatzsteuer geht jetzt auf den 5. Senat über, der bisher auch Umsatzsteuer gemacht hat. Und das wird dann auch der einzige Senat sein, der sich mit Umsatzsteuer beschäftigt. Und Bilanzsteuerrecht geht auf den 9. oder 10. Senat über. Und dann gibt es dann eben eine entsprechende Arbeitsverteilung, sodass dann hoffentlich inhaltlich keine Lücken beim BFH dann auftreten. Ja, und dann kommen wir schon zu den Urteilen, die während der Sommerzeit so aufgetreten sind, Stefan. Und da habe ich erstmal zwei mitgebracht. Einmal vom BFH. Da ging es um die Richtsatzsammlung. Die beschäftigen uns ja häufiger. Oft führt das Finanzamt diese Richtsatzsammlung ja auch an, um dann Schätzungen vornehmen zu können. Sie werden sich erinnern, dass beim 10. Senat des BFH ja im Augenblick auch ein Verfahren vorliegt, bei dem der BFH dem BMF gesagt hat, bitte kommt mal mit zu dem Verfahren dazu und erklärt mal eure Rechtssatzsammlung. Jetzt hier in diesem Verfahren ging es darum, dass ein Steuerpflichtiger vom Finanzamt ja um Informationen dahingehend gebeten hat, wie denn diese Rechtssatzsammlung zustande kommt. Und das hat das Finanzamt natürlich abgelehnt. Die wollten nichts dazu sagen. Und das FG hat wenigstens zu so ein paar Fragen von dem Steuerpflichtigen gesagt, doch, da muss das Finanzamt entsprechende Auskünfte geben. Da ging es dann darum, wie viele Betriebe sind denn jetzt in dieser Rechtssatzsammlung mit drin und nach welchen Kriterien wurden die denn ausgewählt. Der BFH hat jetzt gesagt, nein, es müssen gar keine Fragen zur Rechtssatzsammlung beantwortet werden. Und hat sich da auf 21a Absatz 1 und dann vor allem den Satz 5 des Finanzverwaltungsgesetzes bezogen und hat gesagt, diese Richtsatzsammlung, aber auch sonstige Abstimmungen zwischen Bund und Ländern und wie BMF-Schreiben zustande kommen und dergleichen, das sind mehr oder weniger vertrauliche Sitzungen. Und wie da entsprechende Meinungen zustande kommen, sollen wir nicht erfahren, da soll man frei reden können innerhalb der Verwaltung und das soll eben nicht nach außen dringen. Und das gilt dann wohl auch für die Rechtssatzsammlung. Und von daher, wenn man Informationen dazu haben möchte, die gibt es aus Sicht des BFH nicht. Aktenzeichen oder es ist das Urteil vom 9. Mai 2025, Aktenzeichen Römisch 9 R1 aus 24. Dann geht es zum FG Münster. Da ging es darum, dass ein Steuerpflichtiger seine eigenen Bestattungskosten ja, schon mal vorfinanziert hat, eine entsprechende Versicherung darauf abgeschlossen hat und 6.500 € schon mal eingezahlt hat. Und dieses Geld wollte er gerne als außergewöhnliche Belastung gemäß 33 Absatz 1 Einkommensteuergesetz dann steuerlich geltend machen. Und da hat das FG Münster gesagt, nein, das kannst du nicht. Warum kannst du das nicht? Die Voraussetzung für außergewöhnliche Belastung sind ja, dass ich zwangsläufig größere Aufwendungen als die überwiegende Mehrzahl der Steuerpflichtigen habe. Und zum einen sterben wir alle, also da gibt es keinen Unterschied zwischen diesem Steuerpflichtigen hier in dem Fall als auch anderen Menschen. Also wir sitzen alle in einem Boot und werden alle mal sterben. Und zum anderen sind es keine zwangsläufigen Aufwendungen, denn es gibt keine sittliche, gesetzliche oder sonstige moralische Verpflichtung, dass ich als in Zukunft Sterbender schon mal irgendwie Geld einzahle, damit meine Bestattungskosten übernommen werden. Im Zweifel müssen das natürlich dann irgendwie die Hinterbliebenen machen. Da hat dann der Steuerpflichtige gesagt, okay, aber die Hinterbliebenen, die haben doch außergewöhnliche Belastungen, wenn die meine Beerdigungskosten übernehmen. Und da hat das FG Münster gesagt, ja, nicht immer, eigentlich nur, wenn das Erbe nicht dazu ausreicht, um die Bestattungskosten davon zu tragen, wenn die es also ihrem eigenen Säckel zahlen müssen. Wenn dann aber das Erbe dafür ausreicht, dann gibt es hier auch keine außergewöhnlichen Belastungen. Also von daher, wenn wir unsere eigenen Beerdigungskosten schon mal vorfinanzieren, sind das nach dem FG Münster keine außergewöhnlichen Belastungen. Das war das Urteil vom 23. Juni 2026 mit dem Aktenzeichen 10K 1483 aus 24 E. Ja, und dann noch ein Fall aus der steuerlichen Praxis, die vor allem im Heilberufe- und im Ärztebereich aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Das haben wir öfter mal in der Beratungspraxis auch. Es ging um einen Allgemeinmediziner, der keine eigene Praxis hatte und seine berufliche Tätigkeit bestand darin, für andere Ärzte deren Notfalldienste zu übernehmen. Und das Finanzamt hat gesagt, okay, deine Leistung aus umsatzsteuerlicher Sicht ist dann also die Übernahme des ärztlichen Notfalldienstes für einen anderen Arzt und dafür gibt es keine Steuerbefreiung im Paragraphen 4 Umsatzsteuergesetz. Also ist aus umsatzsteuerlicher Sicht diese Übernahme ärztlicher Notfalldienste für einen anderen Arzt umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig. Das sieht der BFH anders. Der sagt, okay, wir verstehen schon diese Argumentation des Finanzamtes, aber am Ende wird auch tatsächlich eine Behandlung vor Ort am Patienten vorgenommen. Es wird eine Heilbehandlung durchgeführt und da ist das egal, dass ich für jemand anders diesen Notfalldienst übernommen habe. Es findet eine Heilbehandlung am Ende statt. Also für den Arzt, der für andere Ärzte Notfalldienste übernimmt, ist das Ganze eine umsatzsteuerfreie Heilbehandlung nach Paragraph 4 Nummer 14 Umsatzsteuergesetz. Also eine wegweisende Entscheidung des BFH hier in dieser Hinsicht. Eine wegweisende
Sagst du nochmal
Entscheidung
bitte,
kann
das ist eine der letzten Entscheidungen des 11. Senats
man.
war?
Ja, soll ich mal sagen? Ja, stimmt, genau. Ja, historisch. Urteil vom 14. Mai 2025, jetzt noch eben vom 11. Senat, also römisch 11R24 aus 23. Und ich war so aufgeregt, Steffen, wegen historischer Entscheidung. Du hast uns hier einen arbeitsrechtlichen Fall mitgebracht, wo man eigentlich auch nur im Kopf schütteln kann.
Ja, der Aufreger schlechthin. Der Anlass war eigentlich gar nicht so aufregend. Es geht um einen Jurastudent, der hat auf geringfügiger Basis als Kellner in Teilzeit gearbeitet und wollte dann seinem Arbeitgeber einen Betriebsrat gründen. Das fand der Arbeitgeber nicht nett, hat ihn nicht mehr eingesetzt, diesen Arbeitnehmer. Der hat daraufhin mit Annahmeverzugslohnansprüchen gedroht. Dann durfte er wieder zur Arbeit kommen, aber der Arbeitgeber sagt, nicht mehr im Restaurant, sondern bitte in der Küche. Das fand der Jurastudent nicht in Ordnung, weil er stand so in seinem Arbeitsvertrag nicht drin, hat die Arbeit nicht aufgenommen, wurde dann fristlos entlassen. Gegen diese Kündigung ist er vorgegangen und hatte vom Arbeitsgericht auch Recht bekommen. Soweit so normal. Allerdings hat er auch noch Zahlungsansprüche gestellt und insgesamt 36 Klageanträge formuliert. Und das Arbeitsgericht hat die reinweg alle abgelehnt. Und jetzt sind die aber vom LAG zugesprochen worden, sodass dieser Jurastudent unterm Strich dann circa 100.000 Euro von seinem ehemaligen Arbeitgeber zu bekommen hat. Es gibt einige Punkte, ich könnte jetzt wahrscheinlich hier stundenlang über dieses Urteil referieren, aber einige Punkte sind eben wirklich sehr spannend, weil das LAG da deutlich von der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts abweicht. Zum einen hat es dem Arbeitnehmer, diesem Jurastudenten, einen Schadenersatzanspruch zugesprochen in Form einer schriftlichen Entschuldigung, die dieser Arbeitgeber jetzt formulieren soll. Dann haben wir auch noch die Frage, entfallene Schadenersatz für entgangenes Trinkgeld. Das ist also auch hoch umstritten und bisher so nicht höchstrichterlich entschieden worden. Und schließlich hat auch das LAG gesagt, der Annahmeverzuglohn richtet sich hier nach der vereinbarten Arbeitszeit und bedarf keines Arbeitsangebotes des Arbeitnehmers. Das ist aus meiner Sicht klar konträr zur Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Dennoch hat das LAG die Revision nicht zugelassen. Wir werden sehen, ob der unterlegene Arbeitgeber, übrigens hier jetzt in der Person des Geschäftsführers, auf den im Wege der Durchgriffshaftung dann entschieden wurde, weil der Arbeitgeber in die Insolvenz gegangen ist. Also noch so ein Punkt, der also auch sehr spannend ist. Wie gesagt, wir werden sehen, ob wir dieses Urteil, das ist das Schlussurteil vom 4.6.2025 zum Aktenzeichen 11 SA 456 aus 23. Wir werden sehen, ob dieses Urteil in der juristischen Literatur wieder auftauchen wird, wenn sich das Bundesarbeitsgericht damit befassen wird.
Ja, vielen Dank. Das ist ja wirklich sehr spannend und hat ja interessante Facetten. Eins hast du noch mitgebracht zum
Ja,
Urkunden.
ein Urteil, weil es auch immer wieder ja quasi zur Mystik der Druckkündigung entschieden worden ist. Was ist eine Druckkündigung? Der Arbeitgeber wird von seiner Belegschaft unter Druck gesetzt, die aus irgendwelchen Gründen einen Arbeitnehmer loswerden wollen, die dann damit auch drohen, selbst zu kündigen, wenn dieser Arbeitnehmer nicht geht. Das passiert in der Praxis relativ häufig. Dieser Druck kann auch von Vertragspartnern des Arbeitgebers ausgeübt werden. Wenn du den nicht entlässt, dann entziehe ich dir den Auftrag. Also die Druckkündigung ist schon, der Druck, die Drucksituation ist schon verständlich. Die Arbeitsgerichtsbarkeit, wohlgemerkt, wenn kein tatsächlicher Kündigungsgrund vorhanden ist, ist da sehr zurückhaltend und verlangt, dass der Arbeitgeber sich zunächst schützend vor diesen Arbeitnehmer stellt und deeskalierend tätig wird. In diesem konkreten Fall hat das LAG Niedersachsen eine solche Tätigkeit nicht feststellen können. Es gab zwar ein Mediationsangebot, aber das war offensichtlich nicht ernsthaft genug betrieben vom Arbeitgeber, hat also der Kündigungsschutzklage dieses betroffenen Arbeitnehmers dort stattgegeben. Das war das Urteil vom 13.05.2025, 10 SLA 687 aus 24.
Ja, prima. Vielen Dank, Steffen. Dann war es das schon für diese Woche. Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst. Waren ja spannende Themen. Und dann freue ich mich schon auf unseren Podcast in der nächsten Woche.
Genau, da habe ich einen ganz besonderen Aufreger, aber dazu will ich dir noch nichts verraten.
Oh, naja, da bin ich mal gespannt. Bis
Jo,
dann.
kann schon sein. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.